Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Es ist Sommer, es ist heiß in Berlin und es ist Corona-Lockdown. Mit Dirk, einem potenziellen Tango-Tanzpartner, den sie eben kennengelernt hat, radelt Jule zu einer Open-Air-Milonga am Alexanderplatz. Als sie am Alexanderplatz ankommen, führt Dirks Navi sie hinter das ehemalige Haus der Statistik, das laut Wikipedia in der DDR nach sozialistischen Idealen gebaut wurde, später leer stand und nun eine Bauruine ist, die auf ihre Wiederauferstehung wartet. Inmitten eines Komplexes aus Hochhäusern, die ungenutzt wirken, ist ein blinkender Autoscooter aufgebaut. Eine kleine Kapelle spielt Tango-Musik, zu der sich Paare harmonisch bewegen. Aus der Ferne sieht ihr Tanz aus, als schaukelten sie einträchtig im Kreis. Erst wenn man näher kommt, sieht man, aus wie vielen verschiedenen Ausprägungen sich die Eintracht zusammensetzt. Die Spannung im Paar ist von außen oftmals nicht sichtbar. Was interessant aussieht, muss sich nicht so anfühlen. Was sich interessant anfühlt, kann merkwürdig aussehen. Die Paare, die an der Open-Air-Veranstaltung teilnehmen, mussten sich anmelden, damit etwaige Corona-Ansteckungen zurückverfolgt werden können. Doch zu ihrer beider Glück werden die Anmeldungen nicht überprüft. Tango-DJs, MusikerInnen und TanzlehrerInnen verwandeln sich nicht über Nacht in Ordnungspolizisten, nur weil eine behördliche Verordnung das von ihnen verlangt. Sie schließen ihre Fahrräder an und Jule verschwindet im Eingang von einem der Hochhäuser, um das andere Kleid anzuziehen, das sie im Rucksack dabei hat. Als sie schon in BH und Slip dasteht, kommt es ihr leichtsinnig vor, sich in einer öffentlichen Umgebung auszuziehen, und sie beeilt sich, ihr Kleid rasch überzustreifen. Es ist schwierig, die Gefährlichkeit von Situationen richtig einzuschätzen, in einer Zeit, wo ein unsichtbarer Virus das Verhalten der gesamten Weltbevölkerung um 180 Grad gedreht hat. Die Gefahr, in einem Hausflur von einem Fremden vergewaltigt zu werden, ist so klein oder groß wie die Gefahr eines Fahrradunfalls oder einer Ansteckung mit Corona. Auch der harmlos wirkende Dirk könnte eine Gefahr bedeuten. Wie oft schon hat Jule sich in Menschen geirrt? Man sieht den meisten nicht an, wozu sie fähig sind, vor allem, wenn sie sich verletzt fühlen. Wenn sie jetzt vergewaltigt würde, wäre ihr schönes Leben, in dem sie badet wie in einem See, bis auf Weiteres zerstört. Das Gleiche gilt für Corona. Es birgt das Potenzial, Leben zu zerstören, wie auch Krebs das tut, Stress, Alkohol, ungesunde Ernährung. Als sie zurück zum Autoscooter kommt, stößt Dirk einen anerkennenden Laut aus, von dem Jule nicht recht weiß, worauf er sich bezieht, weil sich ihr neues Kleid nicht wirklich vom ersten unterscheidet. Ein dünnes Sommerkleid, nur dass dieses gestreift ist und glitzert, während das erste mit Blümchen bedruckt war. Vielleicht meint er das Glitzern. Oder ihre silbernen Tangoschuhe. Oder den Lippenstift, den sie nachgezogen hat. Es verunsichert sie, dass er diesen Laut ausstößt, obwohl es ihr gefällt, dass er sie wahrnimmt als Frau. Sie umrunden die Tanzfläche auf der Suche nach einem freien Platz. Jule zeigt auf ein ausrangiertes Sofa, das etwas abseits im Hof steht. Der Abstand zur Tanzfläche kommt ihr angesichts des Coronavirus sicherer vor. Noch weiß niemand so recht, wie er sich überträgt. Obwohl die Aerosol-Theorie bereits vorherrschend ist, tanzen nur wenige Pärchen mit Mund-Nasen-Schutz. Viele scheinen sogar die PartnerInnen zu wechseln. Wollen wir? Auffordernd sieht Dirk sie an. Erfreut springt sie auf. Als sie auf die Tanzfläche steigt, reicht er ihr spielerisch die Hand und sie genießt diese Geste ebenso sehr wie den Moment, da sie Tanzhaltung einnehmen. Sein Körper steht vor ihr wie ein Bogen, der gespannt darauf wartet, dass sie sich wie ein Pfeil in ihn legt und von dem eine Leichtigkeit ausgeht, die sie fasziniert. Noch bevor sie sich körperlich berühren, lehnt sich ihre aufrechte Haltung in seine und ihre beider Energie verbindet sich miteinander. Sie streckt ihre Arme zu einer Umarmung aus, unsicher, ob sie eng oder offen mit ihm tanzen möchte. Es ist ihr unangenehm, dass ihre Haut aufgrund der Hitze feucht ist, ihre Haare kleben im Nacken. Sie spürt eine von ihm ausgehende Barriere, die sie auf Abstand hält, mit einer Deutlichkeit, die im Tango unüblich ist. Hier reguliert in der Regel die Frau den initialen Abstand im Paar. Jule ist unsicher, ob seine distanzierte Kontaktaufnahme mit ihrer Verschwitztheit zu tun hat oder ob er sich einfach wie jemand verhält, der nicht Tango tanzen kann und daher das tut, was er im Standard gelernt hat. Seine Anspannung überträgt sich auf ihren Körper und sie atmet tief ein, um ihre innere Mitte zu finden und nicht von ihm weggepustet zu werden. Schwungvoll jagt Dirk sie über die Tanzfläche in einem für Tango ungewöhnlichen Tempo, das ihr aber dennoch gefällt. Da ist sie wieder, ihre Lust an Bewegung, an Tempo, an Fahrtwind, auch wenn sie sich Mühe geben muss, bei den raschen Drehungen nicht den Halt zu verlieren. Bei jeder Drehung reißt er seinen Kopf zur Seite, wie Balletttänzer es tun, wenn sie Pirouetten drehen, und Jule genießt die Dynamik seiner Musikalität, die den melancholischen Tango als Trittbrett für befreiende Bewegungsabläufe nutzt. Es ist für sie eine überraschende Herausforderung, dass er Tango nach Standardmaßstäben tanzt und von ihr erwartet, seiner Führung zu folgen, ohne bei jeder Bewegung zu überprüfen, ob sie verstanden hat, was er von ihr will. Wäre er nur einfach ein Anfänger im Tango, würde sie möglicherweise genervt reagieren. Er aber ist ein Tänzer. Er tanzt so mitreißend, als wolle seine Seele seinen Körper zum Fliegen bringen. Und als er Jule nach dem ersten Tanz erwartungsvoll fragt, wie es für sie ist, antwortet sie ehrlich, dass er ein toller Tänzer sei, auch wenn Tango spürbar neu für ihn sei. Es gibt Frauen, die haben mich mitten auf der Tanzfläche stehen gelassen, lacht er. Kannst du dir vorstellen, wie peinlich das ist? Jule wundert sich nicht, dass Frauen, die einfach nur ihren gewohnten Tango tanzen wollen, ihn abservieren und fragt überrascht, du warst auf Milongas? Das ist ganz schön mutig. Ich habe mindestens ein Jahr gebraucht, bis ich mich getraut habe, auf einer Milonga zu tanzen. Ich kann ja schon tanzen, strahlt Dirk. Die Figuren sind in allen Tänzen sehr ähnlich. Jule lacht. Ich mag selbstbewusste Menschen. Wollen wir weiter tanzen? Er bewegt sich mit der Anmut und Behendigkeit einer Katze. Jede Faser seines Körpers ist in jeder Bewegung präsent. Dazu tanzt er perfekt im Takt und spielt mit dem Rhythmus der Musik, indem er seine schwungvollen Drehungen mal schneller, mal langsamer gestaltet. Sein Körper ist im Dialog mit der Musik und dieser Dialog, den sein Körper führt, ist so etwas wie Tango. Nur der Dialog zwischen ihnen beiden, der fehlt. Er tanzt Tango mit sich selbst und Jule versucht mitzukommen. Und? Was denkst du? Fragt er, als sie zu ihrem Sofa zurückkehren und seine Stimme klingt zufrieden, in Erwartung weiterer Komplimente. Du bist ein super Tänzer, lacht Jule, und wenn du es willst, wirst du sicher auch ein super Tango-Tänzer. Na klar will ich das, strahlt er, du musst mich nur in das Geheimnis einweihen, wo ich den besten Lehrer finde. Das Wichtigste, um Tango zu lernen, ist eine Partnerin, die mit dir übt, antwortet Jule vielsagend. Die habe ich ja in dir gefunden, lächelt Dirk und sieht glücklich aus. Auch Jule ist glücklich. Seine Bemerkung übertrifft all ihre Wünsche. Er klingt, als habe er auf sie als Tanzpartnerin gewartet, wie sie auf ihn gewartet hat. Sie stellt sich vor, welch wundervolles Tango-Tanzpaar sie abgeben werden. Seine Dynamik und Musikalität werden ihre Einfühlsamkeit und Eleganz auf eine Weise ergänzen, von der sie träumt, seit sie angefangen hat, Tango zu tanzen. Sie werden einen hingebungsvoll leichten Tango tanzen, verspielt, verträumt und von dem Reichtum all der vielen anderen Tänze inspiriert, die er liebt. Der beste Tango entsteht, wenn man sich auf genau einen Tanzpartner einlässt, sagt Jule und kann kaum glauben, dass er begeistert nickt. Im Turniertanz ist das genauso. Um wirklich gut zu werden, musst du dich vollkommen auf jemanden einlassen. Du musst wissen, wie er sich bewegt, wie er reagiert. Nur dann kannst du tänzerisch gut harmonieren. Jule ruft laut Juhu und wirft ihre Arme nach oben. Sie könnte die ganze Welt umarmen, so glücklich ist sie. Wie viele Umwege musste sie gehen, um zu diesem Punkt zu gelangen, wo ein echter Tänzer sich auf sie einlassen will, um Tango mit ihr zu tanzen? Dirk lacht. Das ist süß, dass du dich so freust. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, strahlt Jule. Hast du Durst? Fragt er. Ich organisiere uns was zu trinken, okay? Suchend schaut Dirk sich um. Dann zeigt er auf seine Satteltaschen, die neben dem Sofa stehen. Nicht weggehen, okay? Hab ich nicht vor, beruhigt ihn Jule. Als er weg ist, durchströmt das Glück sie mit doppelter Intensität. Noch vor wenigen Stunden hatte sie keine Idee, wie rasch sich ihre große Tango-Sehnsucht erfüllen würde, und nun ist es passiert. Ausgerechnet ein Läufer und Radfahrer. Radfahrer, der unter normalen Umständen durch ihr vorurteilsbehaftetes Wahrnehmungsraster gerutscht wäre, überrascht sie damit, dass er ein begnadeter Tänzer ist und mit ihr Tango lernen will. Was für ein Glück. Sie wird den besten Tango-Tänzer aller Zeiten haben. Sie wird üben, trainieren, tanzen. Und das, obwohl sie gerade noch Liebeskummer hatte wegen eines Mannes, den sie vergessen wird. Auf der Tanzfläche mögen viele mehr Tango-Erfahrung haben als Dirk. Sie aber will mit keinem anderen üben als mit ihm. Denn er bringt das Wichtigste mit, was sie für ein erfolgreiches Training brauchen. Er will sich auf sie einlassen, so wie sie sich auf ihn einlassen will. Ein glückliches Lächeln liegt auf ihrem Gesicht. Aus den Augenwinkeln bemerkt sie eine Bewegung. Am Rand der Tanzfläche stehen zwei Männer, von denen der eine langsam auf sie zukommt. Als sie ihn erkennt, erschrickt sie. Er kommt auf sie zu, als seien sie beste Freunde. Dabei können sie keine Freunde sein, nachdem er ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben hat, was er von ihr hält. »Ich kann dir nicht vertrauen«, nach allem, was passiert ist, hat er gesagt bei ihrer letzten Begegnung, während ihr die Tränen über das Gesicht liefen. Sie fühlte sich missverstanden und überfordert. Anschließend haben sich ihre Wege nur noch einmal gekreuzt auf einer Milonga. Sie haben eine Tanda getanzt, nach der Jule erneut tränenüberströmt aus dem Saal gelaufen ist, weil sie die Nähe, die sie empfunden hat, nicht aushalten konnte. Nach allem, was passiert ist, das klang, als habe sie etwas Unverzeihliches getan. Dabei war er es, der ihr Vertrauen enttäuscht hat. »Du kannst mir alles sagen, egal was es ist.« Und als sie es getan hat, stand er auf und verließ sie. Weinend lief sie damals durch die dunkle Nacht und vermisste ihn so schmerzlich, dass ihr schlecht davon wurde. Dieser Mann, der nichts von ihr verstanden hat, schlendert nun entspannt auf sie zu und Jule überlegt verzweifelt, wie sie ihn abwehren kann. Sie steht auf, sieht ihm entgegen. »Ciao, wie geht's?« fragt er. »Wollen wir tanzen?« Jule schüttelt den Kopf und erklärt, sie sei mit ihrem neuen Tanzpartner hier, der nur eben etwas zu trinken hole. »Du tanzt nur mit ihm?« fragt Alberto, ohne dass zu erkennen ist, was er denkt. Vielleicht denkt er, dass sie ihm nichts vormachen kann. In seinen Augen ist sie ein Missbrauchsopfer und hat ihr Trauma nicht verarbeitet, weshalb sie mit den Gefühlen von Männern spielt, um sich selbst zu fühlen. Oder aber er denkt gar nichts, weil er zwischenzeitlich genug erlebt hat, um mit ihr so umzugehen, als sei nie etwas zwischen ihnen gewesen, während Jule in alles, was mit ihm war, in dem Moment, da er ihr gegenübersteht, wie eine heftige Flut aufbricht, um die Gegenwart wie eine dünne Bambusmatte beiseite zu spülen. »Ja«, nickt sie und versucht, sich an die Bambusmatte zu klammern, auf der sie eben noch glücklich war. Sie will nicht zurück in die Sturmflut, der sie mit Alberto ausgesetzt war, und erinnert sich mit Schrecken an die Eifersuchtsszenen, die er ihr gemacht hat. Auch wenn sie anfangs nicht besonders verliebt in ihn war und vielleicht keine Beziehung mit ihm hätte eingehen dürfen, weil sie seinen Wunsch nach Nähe als beengend empfand, änderten sich ihre Gefühle mit der Zeit. Jule glaubt nicht an Liebe auf den ersten Blick. Sie glaubt an das, was zwischen Menschen passiert, wenn sie Zeit miteinander verbringen. Mit Alberto hat sie viel Zeit verbracht. Wenn sie jetzt mit ihm tanzen und seinen Duft einatmen würde, würden ihre Gefühle die monatelange Distanz, die sie zu ihm aufgebaut hat, durchbrechen, als sei Zeit eine Größe, die für Gefühle nicht existiert. Jule senkt den Blick. Sie will nicht in seine Augen sehen, diese schönen braunen Augen mit goldenen Sprenkeln, die funkeln, als hätte sich die Sonne in sie verirrt. Ihr Blick fällt auf seine Hände und sie erinnert sich an die bunten Tattoos auf seinen Armen, die sie vergeblich zu fotografieren versucht hat. Auch die Spiegelreflexkamera half nicht weiter. Es war, als wollten seine Arme ihr sagen, dass sich lebendige Schönheit nicht einfangen lässt. Man kann sie nur genießen und sich an sie erinnern. Alberto ist ein so schöner Mann, dass Jule sein Anblick wehtut. »Geht es dir gut?« fragt sie, ohne sicher zu sein, ob sie es wissen möchte. Sie hat kein Talent zum Smalltalk. »Ich hatte Corona«, hört sie, »als ich in Buenos Aires war im März. Ich war nie so krank wie in diesen Wochen, es ging mir sehr schlecht. Mein Geschmackssinn ist noch nicht wieder da, dabei ist es 5 Monate her.« »Das tut mir leid«, sagt Jule und fragt sich, mit wie vielen Frauen er Sex hatte in Buenos Aires, bevor er Corona bekam. Er hat ihr erzählt, dass er oft Sex hatte, ohne verliebt zu sein. In sie war er verliebt, oder zumindest hat er das behauptet. Die goldenen Sprenkel in seinen Augen schimmerten, wenn er sie ansah, und er hat sie angesteckt mit seiner Liebe, die so ehrlich wirkte, so vorbehaltlos, bis sie sich plötzlich toxisch anfühlte. Sicher ist er längst über sie hinweg und hat sich neu verliebt, sonst würde er nicht so cool auf sie zukommen, während es ihr plötzlich so vorkommt, als trauere sie noch immer um ihn. Zu spüren, dass Alberto sie nicht mehr liebt, versetzt ihr einen eifersüchtigen Stich. »Ich arbeite jetzt in einer Pizzeria am Kudamm«, erzählt er. »Es ist eine sehr gute Pizzeria. Sie macht die beste Pizza in ganz Berlin.« »Ich drück dir die Daumen, dass dein Geschmackssinn bald wiederkommt«, antwortet Jule verabschiedend und wendet sich ab. »Viel Spaß noch.« Sie setzt sich zurück auf das Sofa, das in der Mitte des Hofs steht, und schaut in Richtung des Tores, zu dem Dirk hinausgegangen ist. Zum Glück taucht er genau in diesem Moment auf. Er hält zwei Wasserflaschen in den Händen. Alberto nickt ihm kurz zu und geht dann zurück zu seinem Kumpel. In Jules Herz tobt ein Kampf, den zum Glück niemand sieht. »Ich habe nichts anderes gefunden als Wasser«, sagt Dirk. »Wasser ist super«, antwortet Jule. Das kühle Wasser tut ihrem erhitzten Körper gut und beruhigt ihre Seele. »Wollen wir nochmal tanzen?«, fragt sie. »Na klar, dazu sind wir hier, oder?« Aus dem Augenwinkel sieht sie Alberto im weißen Hemd neben seinem Kumpel stehen. Sie denkt, dass sie froh sein müsste, weil er den Kummer über ihre Trennung überwunden hat, und schämt sich zu hoffen, dass es ihm weh tut, sie in demselben Kleid tanzen zu sehen, das sie bei ihrer ersten Begegnung trug. Schwungvoll wirbelt Dirk sie zwischen den versonnen wirkenden Tangopaaren hindurch. Seine Leichtigkeit tut ihr gut. Er muss nicht wissen, wie es in ihr aussieht. Ihr Glück liegt nicht in ihm, sondern in ihr, und es tut ihr gut, dass er sie einfach so lässt, wie sie ist. Er scheint keine symbiotischen Wünsche zu haben, die er in zu engen Schmuseumarmungen auslebt. Ihn interessiert es, sich zur Musik zu bewegen. Zu tanzen ist das Glück, das ihn erfüllt und dass er sie an dieser Erfüllung teilhaben lässt, indem er ihr eine Bewegung anbietet, die sie annehmen darf, ist ein Geschenk, das Jule glücklich entgegennimmt. Das war der erste Tango, den Jule und Dirk zusammen getanzt haben. Und das nächste Mal erzähle ich euch, wie sie sich langsam besser kennenlernen. Seid neugierig, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Eure Lea.